ein Mann, der viele, viele Kompetenzen hat und sehr bekannt ist. Ich beschränke mich einmal auf einen Satz. Deutschlands bekanntester Biohacker.
Ich glaube, ich habe den riesen Vorteil, dass ich mich mit dem Thema Longevity bzw. Biohacking halt jetzt doch auch schon gut 10 Jahre beschäftige. Das heißt, ich habe zu einem Zeitpunkt damit angefangen, wo es echt noch eine skurrile Nische war. Definitiv braucht es Kälte in der Früh. Egal, ob es jetzt unterwegs eine kalte Dusche ist oder bei mir hier in München ein Eisbad. Das mache ich tatsächlich jeden Tag einfach, um die kognitiven Fähigkeiten möglichst schnell hochzufahren, ein bisschen Cortisol und so weiter. Letzten Endes, wenn man das anschaut, ist es schon so, ein bisschen Sinnstiftung hat man über einen Job, aber auch irgendwie das soziale Umfeld ist sehr wichtig. Und ja, ich meine, selbst so ein schlafender Kleinhund auf dem Schoß trägt natürlich auch irgendwie zu einer gewissen, Oxytocin-Dusche und damit wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Langlebigkeit und weniger Stresshormonen bei.
Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Ein herzliches Willkommen zur heutigen Folge von Beyond Lifespan. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, denn diesmal haben wir zum ersten Mal einen Gast bei uns. Also nicht meinen Co-Moderator, sondern wirklich einen Gast. Und das ist ein ganz besonderer Gast, ein alter Freund von mir, Andreas Breitfeld. Ich versuche jetzt ganz kurz hier ihn einzuleiten, eine schwierige Aufgabe, ein Mann, der viele, viele Kompetenzen hat und sehr bekannt ist. Ich beschränke mich einmal auf einen Satz. Deutschlands bekanntester Biohacker. Was für eine Ehre, ihn heute bei uns zu haben. Wir sprechen eben heute über Biohacking ganz allgemein, vielleicht ein bisschen zur Abgrenzung zur Langlebigkeitsmedizin, mein Metier. Und vor allem interessiert uns natürlich, Andreas, wie bist du überhaupt drauf gekommen, Deutschlands bekanntester Biohacker zu werden?
Huiuiui, lieber Dominik, das ist mal ein Einstieg. Also vorneweg herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Ja, wo fangen wir an? Also ich bin froh, dass wir uns so lange kennen. Das heißt, du kannst alles, was ich jetzt vergesse, später noch hinzufügen.
Verifizieren.
Ist es so, wie sich die Bekanntheit ergeben hat, das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Vermutlich hing es einfach damit zusammen, dass ich das gleiche Lied lange genug an verschiedenen Stellen gesungen habe und es irgendwann mal ein paar Leute gehört haben und gedacht haben, ah, das habe ich schon mal gehört, das Lied. Also wie man die Reichweite generiert, ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe den riesen Vorteil, dass ich mich mit dem Thema Longevity bzw. Biohacking halt jetzt doch auch schon gut 10 Jahre beschäftige. Das heißt, ich habe zu einem Zeitpunkt damit angefangen, wo es echt noch eine skurrile Nische war. Nicht, dass heutzutage das Themen wären, wo jeder drüber redet, aber wir freuen uns ja doch beide, dass inzwischen die Nachfrage nach unserem Wissen zunehmend gestiegen ist. Und ja, meine Begeisterung für das Thema beginnt ja mehr oder minder bekannterweise damit, dass ich erstmal versuchen musste, meine eigene Gesundheit wieder ein bisschen auf die Kette zu bekommen. Und nachdem das dann gar nicht so schlecht funktioniert hat, bin ich wohl offensichtlich in der Materie hängen geblieben und habe dann weiter und weiter geschaut, was man denn sonst so alles machen kann.
Du hast mir ja damals erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, dass du ja auch aus einem sehr stressigen Berufsfeld, eine Marketingfirma hast du geleitet mit vielen Mitarbeitern, irgendwie nicht ganz freiwillig eigentlich rausgekommen bist, gell? Du hast mir damals erzählt, das war irgendwie einfach auch gesundheitlich irgendwann nicht mehr gut verträglich, die Intensität dieses Berufs. Und so bist du, glaube ich, eben ein bisschen im Eigennutz auch, oder?
Genau. Aufs Biohacking gekommen. Letzten Endes war es einfach so, ich war an der Blüte meiner Karriere, oder wie man es sagen möchte, und hatte einen von fiesen Burnout und habe irgendwie weniger und weniger von dem weggebracht, was ich an Tagesgeschäft erledigen hätte sollen, habe irgendwie festgestellt, ich freue mich über nichts mehr und um es in Daten auszudrücken, ich hatte kein Stresshormon mehr, ich hatte kein Sexualhormon mehr, ich hatte eigentlich keine relevante Hormonproduktion mehr und da ist das Leben dann relativ schnell ziemlich flach, ziemlich langweilig und ständig überfordernd und ja, das war sozusagen der Startpunkt für das Interesse an der eigenen Gesundheit. Und daraus resultierend auch dann in der Folge die Transition in Richtung Biohacking bzw. ja, Longevity später.
Also einmal primär zur Selbstheilung, sage ich jetzt einmal, zum eigenen Nutzen, aber mittlerweile kann man ja auch diese Expertise bei dir käuflich erwerben, wenn man dich als Coach bucht. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was erwartet einen denn da, wenn man dich als Coach sich zur Seite nimmt?
Ja, letzten Endes.
Und wer nimmt dich denn generell so? Würde mich auch interessieren.
Okay, fangen wir damit an. Das ist einfacher. Die Bandbreite ist relativ wild. Da gibt es auf der einen, also der liebe Kollege Wagner von meinem Podcast unterscheidet ja immer so herrlich zwischen weg von und hinzu. Mhm. Und das ist im Endeffekt so auch ja die Möglichkeit, wie du diesen ganzen Biohacking, Selbstoptimierungsbrei schön aufteilen kannst, wenn ich so formulieren möchte. Hinzu ist natürlich immer der Weg hin zu mehr Leistungsfähigkeit, hin zu mehr Performance. Da habe ich es mit Sportlern zu tun, Profisportlern zu tun, Leuten, die vielleicht noch einen halben Meter vom Podest entfernt sind, aber ganz definitiv nach oben wollen. Das ist eigentlich die leichtere Zielgruppe, denen fehlt es an gar nichts. Die wollen einfach nur ein bisschen Anleitung im Hinblick auf Funktionen im Körper optimieren, vielleicht Anleitungen im Bereich Schlafgesundheit und vielleicht auch mal den ein oder anderen Blick auf die Supplementliste, um zu schauen, ob das, was der Ernährungsmediziner vom Verein da so vorgeschlagen hat, wirklich gut funktioniert.
Leistungsoptimierung ist hier das Schlagwort, was das zusammenfasst, klar.
Und dann gibt es halt auf der anderen Seite die Zielgruppe, die halt irgendwann mal meine Geschichte gehört hat, die festgestellt hat, okay, der war mit 40 relativ kaputt, mit 50 scheint es ihm zumindest oberflächlich gesehen.
Bist du schon 50,
gesehen,
Andreas?
Das geht's. Ja, siehst du das? mit 50 scheint es ihm einen Tacken besser zu gehen. Vielleicht kann mir der helfen, dass Möglichkeit 1, ich nicht in den Burnout reinkomme, oder Möglichkeit 2, dass, wenn ich schon den Eindruck habe, ich bin da schon angekommen, dass der mir vielleicht den Strohhalm reichen kann, dass ich schneller aus dem Quark wieder rauskomme. Mhm. Und dazwischen gibt es natürlich alles andere. Dank der Spätfolgen dieser Pandemie habe ich natürlich relativ viel jetzt auch mit Chronic-Fatigue-Menschen zu tun, habe relativ viel mit Spike-Protein-induzierten Langzeitschäden zu tun und ehrlicherweise sehr häufig auch einfach mit Menschen, denen die Ärzte nicht mehr oder nie genug zugehört haben, die einfach mal die ganze Geschichte erzählen wollen. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wesentlicher Teil meiner Arbeit, die ganze Geschichte zu hören und auch zu verstehen, weil meistens ergibt sich die Antwort ja durchaus aus dem Gespräch, aber du kennst es ja aus der ärztlichen Praxis, manchmal fehlt einem ja einfach die Zeit, den Leuten ausreichend zuzuhören.
Wir haben ja tatsächlich auch einige Patienten gemeinsam über die Jahre betreut. Wir kennen uns, wie gesagt, glaube ich, jetzt schon auch schon knappe vier, fünf Jahre, also schon eine ganze Weile. Und am Anfang habe ich mir auch gedacht, naja, Biohacking, was ist das eigentlich? Wie grenzt sich das ab zur Langlebigkeitsmedizin? Es ist klar, dass sich dort viele Grenzen auch irgendwie verwaschen. Wir machen eben, wie gesagt, einiges miteinander. Mhm. Aber wenn ich immer auch dich beiziehe, da geht es auch ganz oft einmal um Geräte. Ja, du bist natürlich gut ausgerüstet mit allen möglichen Machinery-Pieces, ganz tollen Dingen, und da bist du natürlich besonders auch, glaube ich, interessiert in dem Bereich. Ja. Können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden. Ich wollte nur ganz kurz noch die Möglichkeit nutzen, hier hinzuweisen, du hast das gerade erwähnt, die Biohacking-Praxis. Also was ist Biohacking? Da gibt es einen fantastischen Podcast von dir. Den bitte auch gerne mal anhören. Ist wirklich großartig, gibt es seit vielen Jahren. Ist ein Riesenerfolg mittlerweile, hat hunderttausende Hörer. Also wirklich ein fantastisches Format, das der Andreas hier, glaube ich, seit wie vielen Jahren machst du das, Biohacking-Praxis?
Wir sind jetzt im dritten Jahr und ich muss tatsächlich sagen, da lebe ich tatsächlich genauso, wie du es ja auch kennst, auch von meinem Co-Host. Das heißt, der Stefan Wagner und ich können da mit Unterstützung vom Red Bull Media House tatsächlich Woche für Woche das Thema Biohacking aufarbeiten. Und das ist, ja, für Leute, die einen schrägen Humor zu schützen wissen, oder für Leute,
die sind bei uns sagen, komplett falsch natürlich. Also die müssen alle dabei
gehen. Ich weiß nicht, also der Alternhumor zwischen Wagner und Breitfeld ist teilweise schon nochmal ausgeprägter, aber wir bemühen uns trotzdem Folge für Folge mit oder ohne Gästen einfach unterschiedlichen biologischen Phänomenen auch ein bisschen auf den Grund zu gehen.
Und dass wir noch ein bisschen besser verstehen, Biohacking, was ist es genau? Kannst du vielleicht ein paar grundlegende Prinzipien noch hier kurz erläutern, ohne dass wir hier die True zu sehr antworten, zu sehr langweilen, die Kleine ist aber eh sehr, sehr tapfer.
Ja, ja. Sie wird irgendwann anfangen super. Zu schnarchen, ja. aber bis dahin werden wir es schaffen, dass das alles gut funktioniert.
Aber so grundlegende Prinzipien würden mich interessieren und dann aber im Nachgang sofort spezifische Hacks, die du vielleicht sogar selber implementiert hast in deinem Alltag.
Ja. Fangen wir doch ganz banal an. Dieser Begriff Biohacking wurde ja mehr oder minder von Dave Asprey geprägt. Den kennt der eine oder andere über dieses Bulletproof-Coffee-Thema, mit dem er eigentlich berühmt geworden ist. Der hat im ersten Leben irgendwie an den ersten Servern der Firma Google mitgearbeitet, war also ein IT-Profi und hat dann versucht, seine Gesundheit unter Kontrolle zu bekommen. Und der hat eben diese Analogie geprägt, dass ähnlich wie der Computerhacker zuerst mal verstehen muss, wie eine Software funktioniert, um dann Möglichkeit 1 Verbesserungen vorzunehmen oder Möglichkeit 2 vielleicht auch Schaden anzurichten, sollte der Biohacker zuerst mal versuchen zu verstehen, wie sein Körper funktioniert, um ihn dann quasi noch leistungsfähiger zu machen. Und ob die Analogie jetzt wahnsinnig clever ist oder nicht, sei dahingestellt. Dementsprechend sind wir halt quasi immer im Biohacking auch mit der Frage nach dem Warum laufen Prozesse ab sehr stark beschäftigt und nicht nur mit dem Verteilen von Heftpflastern oder anderen Sachen, um die Symptome zu kurieren. Und das macht es in manchen Fällen ein bisschen anstrengender, aber in manchen Fällen dann halt auch ein bisschen effizienter, weil du halt, wenn du den Ursprung einer Entzündung irgendwann mal tatsächlich aus dem Körper rausgebracht hast, langfristig deine Ruhe hast.
Holistischer Ansatz, gell? Man kennt ja das auch aus der Funktionalmedizin irgendwo, da gibt es, glaube ich, auch viele Parallelen, würde ich sagen,
genau, in dem also Bereich. Jetzt ist es mit dem Begriff der funktionalen Medizin, da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Ich glaube, wir haben das in Deutschland ganz gut über die Heilpraktiker und über die Ärzte gelöst. In Amerika brauchst du den Functional Medicine Doc definitiv, weil du da halt einfach nur den ganz klassischen Weißkittel hast. Aber wie auch immer, ja genau, also der Biohacker hat natürlich meistens nicht die medizinische Ausbildung, sondern vielleicht, also man muss, entschuldige, ich muss da nochmal reingehen. Letzten Endes, es gibt ja sowieso
es ist ein Autodidakt geprägtes Gebiet,
es gibt ja sowieso
nicht,
nur
weil,
zwei professionelle Biohacker im deutschsprachigen Bereich, alle anderen
also außer dir gibt es noch einen, also ja, völlig unbekannt.
Völlig selbstverständlich gibt es den Maxi Gotzler und ohne ja, den wäre ich auch nur halb so glücklich in vielen Fällen. Also nee. Lange Rede, kurzer Sinn, die meisten haben ja irgendwie einen anderen Beruf und machen dann Biohacking dazu und bei uns ist es halt so, wir arbeiten wirklich als Coaches, wir gehen in die Einzelgespräche rein, wir schauen uns die Leute an und nutzen dann das ganze Wissen. Letzten Endes ist die Frage nach der Anamnese, also nach dem überhaupt mal feststellen, wo brennt der Hase, natürlich die, was tust du dann? Und da ist natürlich bei mir so ein bisschen die Spezialität, diese Gerätemedizin, wie ich es nennen würde, was ja auch der Grund ist,
warum wie
wir uns eigentlich mal kennengelernt haben.
So weil haben wir zueinander gefunden, ja genau.
Du bist der Einzige, der in München eine hyperbare Sauerstoffkammer hat, Bleitfeld, kann ich die ab und zu mal nutzen.
So ist es.
Und das sind natürlich auch so die Geschichten, die mich recht früh fasziniert haben, wenn du so eine Gesundheitsreise bei dir selbst abgeschlossen hast und dann feststellst, jetzt gibt es da noch irgendwelches Zeug, was unabhängig von Ernährung, was unabhängig von Schlafgesundheit, was unabhängig von Sonnenlichtsexposition immer noch in der Lage ist, den Organismus leistungsfähiger zu machen oder schneller regenerieren zu lassen. Und das wurde dann tatsächlich so neben, ja, einige andere Dinge wie NAD Plus oder sowas, eins der Steckenpferde von mir, wo ich gesagt habe, okay, dann treiben wir das mal nach vorne und das lohnt sich natürlich auch, weil egal, ob du jetzt einen Sportler hast, der mit einer Verletzung zu tun hat oder ob du irgendwie Long-Covid, Post-Burnout oder sowas bist, kann man halt mit den Geräten unabhängig vom Lebensstil schon noch eine ganze Menge zusätzlich bewegen.
Ja, und wir haben tatsächlich immer wieder Overlap, auch im ganz banalen plastisch-chirurgischen Bereich, weil wir ja gerne zur Nachbetreuung der Operationen die Patienten bei dir in die hyperbare Kammer legen, was auch fantastisch angenommen wird und oft wirklich meiner Meinung nach den Heilungsverlauf signifikant verkürzt und wirklich positiv prägt. Also das war ja der Ursprung, wie wir zusammengekommen sind vor einigen Jahren. Jetzt hast du uns aber noch nicht verraten, was du selber für deine, das hast du, die Frage hast du ja noch nie bekommen, oder? Das
ist habe ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört, oder?
Das ist völlig neu.
Dass einer fragt, was du dann wirklich selber machst.
Ich hätte mich da jetzt auch gerne drauf vorbereitet, weil dann könnte ich mir was überlegen. Nein, klar, wenn tatsächlich ist es gar nicht mehr so viel, was bei mir hängen geblieben ist. Also was ganz klar, was ich definitiv brauche, ist Kälte in der Früh. Mhm. Egal, ob es jetzt unterwegs eine kalte Dusche ist oder bei mir hier in München ein Eisbad. Das mache ich tatsächlich jeden Tag einfach, um die kognitiven Fähigkeiten möglichst schnell hochzufahren, ein bisschen Cortisol und so weiter und so fort. Mhm. Beim Eisbad könnte man sagen, vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen entzündlichen Prozess unter Kontrolle, bei der kalten Dusche wohl eher weniger, solange duscht keiner. Mhm. Dann ist das Thema Helligkeit ganz wesentlich. Jetzt, wenn zufälligerweise mal der Sommer funktioniert, reicht mir da auch einfach das morgendliche Sonnenlicht. Teilweise, wenn es in der Früh noch sehr lange sehr düster ist, ist es halt einfach diese Photobiomodulation, also die Nutzung von Rotlichtgeräten. Da habe ich ja normalerweise im Lab auch irgendwie so ein Galaxy-Klasse-Gerät stehen, wo ich sagen kann, okay, wenn ich das für meine Klienten nutzen darf, dann nutze ich es halt auch gerne für 5 bis 10 Minuten für mich. Was mache ich sonst? Ich versuche tatsächlich das Thema körperliche Aktivität in jeden Tag einzubauen, wobei es bei mir jetzt nicht mehr darum geht, dass ich irgendwie noch die Senioren-Olympischen Spiele gewinnen möchte, sondern einfach einzig und allein zu sagen, okay, welche Reize braucht der Organismus, dass er gut funktioniert, sprich Maximalkraft, sprich, was kann ich dafür tun, dass meine Knochendichte erhalten bleibt und wie viel...
Sarkopenie-Prävention, nicht mehr durch die...
Genau.
Haben wir einmal Folge drüber gemacht, was man machen muss, an Stimuli hier setzen muss, damit wir wirklich maximal hier die Körperkraft erhalten, die Muskel... Kraft,
und, da ist ja das Schöne, dass wenn du das Ganze über ein Maximalkrafttraining machst, dass du dann halt gleichzeitig auch die Osteoplasten mit ansprichst. Mhm. Das heißt, die Knochendichte bleibt dir auch erhalten. Und das wäre natürlich, ich meine, was ist der Albtraum eines jeden Longevity-Enthusiasten? Ja, ja. Er fällt mit perfektem Herz-Kreislauf-System und einem perfekten Organismus mit 85 die Treppe runter und liegt dann halt nicht mehr wie heutzutage 15 Jahre, sondern 35 Jahre und kommt nicht mehr hoch, weil die Knochen trotzdem nicht mehr wollen. Das heißt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Was mache ich sonst? Das waren jetzt circa 55 Minuten meines Tages. Mhm. Ich gönne mir noch irgendwie 10 Minuten Meditation oder irgendwie mentale Arbeit, schlicht und ergreifend deswegen, weil man merkt es jetzt vielleicht im Podcast nicht ganz so sehr wie sonst, aber mein Blick geht ja teilweise ein bisschen zur Seite. Ich habe ja so einen Tacken ADHS, was jetzt nicht groß wild ist, aber wenn ich es nicht 2 oder 3 Mal am Tag schaffe, meine Pferdchen, die da so durch die Gegend galoppieren, ein bisschen einzufangen, kann es schon passieren, dass ich ein Alpaka, ein Einhorn und ein Schmetterling, vielleicht nicht alles so zu Ende bringen, und dafür brauche ich einfach die Meditation.
Ich weiß, dass du auch Familienmensch bist, ich weiß, dass du Kinder hast. Ich sehe die True hier sitzen am Tisch. Die hat sich jetzt mittlerweile wirklich, die ist jetzt in Trance verfallen mittlerweile, weil wir so meditative, salbungsvolle Stimmen auch haben natürlich. Aber ich würde damit sagen, auch da bist du sicher irgendwo in einem sozialen und energetischen Bereich immer gut genordet, habe ich den Eindruck immer, gell? Also ja, da wird auch drauf Zeit verwendet, oder?
Das, und letzten Endes ist das auch meine wandernde Blue Zone. Das heißt, ich muss mich nicht damit beschäftigen, ob ich jetzt irgendeine Mittelmeerdiät verfolge, sondern ich kann tatsächlich sagen, dieses Thema Familie, soziale Einbindung, Sinnhaftigkeit in dem, was man tut. Ich meine, das ist ja sowieso das Schöne auch an deinem Beruf, und bei mir ist es auch so, dadurch, dass wir es ja meistens jetzt mit Leuten zu tun haben, die glücklicher, besser, gesünder oder sonst was wieder weggehen, hat man ja sowieso den Eindruck, man weiß, was man tut. Also in meinem ersten Job, ich hatte eine recht gut funktionierende PR-Agentur, und da war dann das Highlight, wenn du die Skijacke vom Kunden in der Vogue hattest. Mhm. Und das war dann ein schöner Moment.
Kurzer
aber
Moment,
am nächsten Tag, aber wenn du am Abend drüber nachdenkst, was war das Highlight meines Tages? Ja, die Skijacke von meinem Kunden war in der Vogue. Okay. Mhm. Und was bedeutet das? Also Leute kaufen die Skier.
Damals noch mit Pelzkragen gearbeitet.
Ja, selbstverständlich. Und bitte gerne auch ein bisschen Swarovski. TM Original. Das heißt, letzten Endes, wenn man das anschaut, ist es schon so, ein bisschen Sinnstiftung hat man über einen Job, aber auch irgendwie das soziale Umfeld ist sehr wichtig. Und ja, ich meine, selbst so ein schlafender Kleinhund auf dem Schoß trägt natürlich auch irgendwie zu einer gewissen, Oxytocin-Dusche und damit wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Langlebigkeit und weniger Stresshormonen bei.
Ich finde es schon mal gut, dass du sie mitgenommen hast heute zur Beruhigung bei diesem sehr nervenaufreibenden Gespräch. Ist das sicher auch notwendig, gell? Aber ich habe halt nur Wasser und Kaffee bekommen. Ich sitze ja quasi also ohne Schützenhilfe dir gegenüber. Aber es ist momentan halt ist noch aus. Ja. Aber ich wäre jetzt schon noch neugierig, ob du für den Hund speziell irgendwelche Biohacks hast oder was hältst du generell für das so sehr gehypte Hundetherapien im Bereich Longevity, da gibt es ja diverse Studien, da wird ja wirklich viel drüber geredet, also da wird Rapamycin die Hunde gefüttert, da sieht man super Ergebnisse auch. Also gibt es was du gut findest, gibt es was du selber vielleicht machst?
Also sagen wir mal so ganz niederschwellig ist es tatsächlich so, ich beziehungsweise wir verwenden relativ viel Geld fürs Tierfutter, dass das jetzt auch nicht irgendwie zu 80% Getreide und 20% Weißzucker enthält, weil ich glaube, der oxidative Stress, der unseren Gefäßen nicht gut tut, der ist beim Vierbeiner auch so aufgesetzt. Für das Rapamycin hat es leider Gottes noch nicht gereicht. Punkt eins, das Zeug ist bei uns dann doch immer noch nicht ganz so günstig
und auch
nicht
verschreibungspflichtig, ganz so leicht zu erhalten. Und,
ich kenne jetzt vielleicht einen Arzt, der mir schon sein Privatrezept ausstellen würde, aber wenn ich das dann auf 3 Kilo runterrechnen muss, lange Rede, kurzer Sinn, es gab ja von verschiedenen Supplement-Anbietern immer wieder mal so Hunde-Supplements. Ich glaube, das macht alles auch in einem gewissen Maße Sinn, weil die Probleme, die wir auf unserem Teller haben, die haben wir wahrscheinlich auch im Napf, weil das Zeug wird ja nicht dadurch, weil das Tierfutter wird irgendwie nährstoffreicher oder sonstiges. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade so Sachen wie das Rapamycin oder auch alles, was sich rund um Kollagen und Gelenkschutz für Vierbeiner bewegt, dass es da auch ganz massiv sinnvoll ist, hinzuschauen. Weil wenn wir alle immer länger werden wollen, und das ist ja letzten Endes auch das Bestreben dieser Operation hier, dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn die vierbeinigen Begleiter auch ein bisschen länger dabei bleiben.
Wenn die auch länger beifahren.
Sonst hast du irgendwann so viele Hunde in deinem Leben gehabt, dass du überhaupt die Namen nicht mehr erinnern kannst, wäre auch nicht schön.
Das ist überhaupt voll bei keiner Population schön. Da müssen wir immer aufpassen, dass die Zahlen nicht zu hoch werden. Natürlich, also jetzt haben wir gesagt, Teller, Napf, treibt mir sofort die Frage in den Kopf. Wie schaut es bei dir? Wir haben ja gar nicht über das Essen geredet. Du bist ja, sage ich mal, ich würde jetzt nicht so nahe treten, aber von der Optik, von der körperlichen Aktivität sieht man dir an. Ja, also du bist ein kräftiger Bursche. Da gibt es sicherlich irgendeine Art von Essensregime dazu. Was hältst du ganz konkret von dem sehr gut beforschten und auch wirklich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut etablierten Fastenregime, was um sich greift?
Man merkt, du nutzt wirklich Insiderwissen. Wenn das sind ja quasi Fangfragen, die du hier stellst.
Aber da werden die Fallen gelegt jetzt,
Sagen wir mal so, 3 Antworten auf eine Frage. Punkt 1, ich glaube tatsächlich, dass Ernährung so unglaublich individuell ist wie wenig anderes und anders, als wenn es jetzt darum geht, irgendwie Vitamine, Mineralstoffe auszugleichen oder andere Blutmarker zu bedienen, glaube ich einfach, dass das Thema Darm, Biom, unsere Mitbewohner, selbst bei 2 Leuten, die genetisch die gleichen Ausgangsvoraussetzungen hätten, noch einen Riesenunterschied macht. Das heißt, das, was ich mache, ist definitiv nicht das, was jeder machen sollte. Mhm. Bei mir funktioniert aus verschiedenen Gründen tatsächlich dieses One Meal a Day, also dieses intermittierende Fasten, extrem gut. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich aufgrund meiner Prägung lustigerweise deutlich weniger Probleme damit habe, mit dem Essen nicht anzufangen, als mit dem Essen aufzuhören. Ich war Internatsschüler, ich kann das Mehrfache meines Körpergewichts in wenigen Sekunden einatmen und jeder, der mit mir mal beim Essen war, egal ob Sushi oder sonst was, es hat gesehen, es ist tatsächlich so. Und wenn ich jetzt dieses Fresssaugertum durch den ganzen Tag laufen lassen würde, dann hätte ich nicht nur ein Problem in den Stuhl reinzupassen, sondern letzten Endes wäre natürlich auch der oxidative Stress auf der Zelle und alles andere irgendwann zu groß. Das heißt,
wie lange machst du das One Meal a Day schon?
Das sind jetzt 6 oder 7 Jahre, wobei ich aber fairerweise sagen muss, ich hatte auch als Kind, Jugendlicher die größten Probleme damit, wenn man mir irgendwie in der Früh gesagt hat, du musst frühstücken. Und ich glaube einfach, dass es da auch ein bisschen unterschiedliche Veranlagungen gibt. Und dementsprechend ist meins tatsächlich, das ist One Meal a Day. Ob das jetzt für jeden sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, dass mit zunehmenden Jahresringen und ein bisschen mehr Masse One Meal a Day relativ gut funktioniert.
Du kannst das antrainieren, klarerweise, gell? Ich mache es ja auch selber nicht, aber ich merke schon auch, ich könnte mich dahin arbeiten, das merkt man irgendwie selbst. Genau wie bei dir, das Frühstück war mir nie wirklich lieb. Und spät am Nachmittag erst zu essen funktioniert für mich auch sehr gut, das mache ich eigentlich fast immer so. Und One Meal a Day ist eigentlich dann nur mehr eine Frage des Trainings aus meiner Sicht, oder? Genau. Dass du die Leber, die Gluconeogenese einfach ein bisschen auftrainierst über die Zeit und nach wahrscheinlich 2-3 Wochen hast du auch das gut im Griff, oder?
Wie genau. Willst du das sehen? Also letzten Endes ist es so das größte Ziel, dass ich für meine Kundschaft normalerweise zu vermitteln versuche, ist ja diese metabolische Flexibilität. Mhm. Das heißt, spricht ja nichts dagegen, wenn du am Sonntag bei der Schwiegermutter zum Essen eingeladen bist, dass du Sonntagmittags da deine Nahrung zu dir nimmst und nicht irgendwie mit zusammengebissenen Lippen am Tisch sitzt und sagst, ich esse mittags nicht, oder die Mama oder wen auch immer erschreckst, wenn du am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen nicht in der Lage bist, einen Kuchen zu essen, weil es einfach total verboten ist und du Angst hast, dass du deswegen jetzt keine 125,83 Jahre alt wirst. Mhm. Nichtsdestotrotz sage ich es zu meinen Business-Kunden immer, es ist halt eine unglaubliche Superpower, wenn du irgendwie ein Meeting hast und es geht auf die Mittagszeit zu und du merkst, dein Gegenüber fängt langsam an zu schwitzen, weil ein Unterzucker reinfällt. Ja. Und denkst du, ja, jetzt reden wir noch ein bisschen weiter. In 20 Minuten habe ich dich so weit, dass du entweder nervös wirst oder sowieso ja sagst, weil du vor lauter Hunger nur noch aus dem Raum raus willst. Ja,
also hier auch für alle Zuhörer und Zuschauer, es ist sozusagen Biohacking, Longevity Medicine wirklich in der täglichen Anwendung. Man kann es auch im Business hier fantastisch nutzen, um den Gegner zu übervorteilen. Genau. Also es gibt so viele Aspekte, die positiv sind.
Und genauso ist es für einen Sportler natürlich, wenn du jetzt irgendwie deine Laufveranstaltung hast. Ich bin ja früher auch mal Marathon gelaufen und dann ist irgendwie die Nahrungsstation voll oder es ist keiner da oder der Wind hat gerade einen Tisch umgeschmissen und dann brichst du da in dir zusammen, weil du jetzt irgendwie auf Kilometer 24 die Banane nicht bekommst, ist ja auch blöd. Ja, das heißt, es wäre tatsächlich ein Riesenanliegen meinerseits, einfach in der Lage zu sein, mit und ohne zurechtzukommen. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, wenn du jetzt irgendwie weiblich bist, vor den Wechseljahren idealerweise noch sowieso nicht übermäßig viel Mensch und dann sagst, ich mache jetzt One Meal a Day, weil ich unbedingt 1000 Jahre alt werden möchte, könnte es durchaus sein, dass die unangenehmen Nebeneffekte deutlich größer sind als die Vorteile. Also ich kann mich nur wiederholen, ich glaube tatsächlich, es gibt nicht dieses One Thing Fits All, sondern das muss jeder ganz individuell basierend auf einem Blick in den Spiegel, auf die Genetik, aufs Geschlecht und ganz viele andere Sachen anschauen und spätestens dann, wenn irgendwelche Über- oder Unterregulierungen da sind, dann ist wahrscheinlich das, was ich mache, keine super Idee. Also wenn jetzt irgendwie eine Schilddrüsenüberfunktion hast, whatever, dann ist wahrscheinlich intermittierendes Fasten eher mäßig clever. Und dementsprechend, nur weil ich zufälligerweise diesen Schuh trage, drücke ich ihn nicht eben anderen in die Hand.
Der nächste Schuh, den du eben tragst, ich habe es vorher kurz angesprochen, du schaust aus wie ein kräftiger junger Mann. Ja? Das heißt, hier ist Training passiert, hier passiert laufende körperliche Ertüchtigung. Wir wissen schon, und das ist genau meine Meinung, Nahrungsaufnahme, das ist ja religiös fast, das hat ja mehr Kontroversen wie viele religiöse Diskussionen. Ähnlich ist es ein bisschen milder, aber doch auch sehr, sehr viele Aspekte und Meinungen gibt es zum Thema Aktivität, körperliche Ertüchtigung, Sport, wie man es nennen will. Meine ganz so jetzt gleich fallenartige Frage hier wieder, man sieht jetzt hier, du bist gut im Training stehend, trainierst du auf Muskelmasse, Optik, Kraft, Gesundheit oder sogar eher auf Langlebigkeit? Beziehungsweise, wenn man auf Langlebigkeit trainieren möchte, kann man dann so trainieren, wie du es machst, oder muss man das völlig anders aufbauen? Kannst du das vielleicht ganz kurz ein bisschen kommentieren?
Sagen wir mal so, ich glaube, der Türsteher zu dem Thema ist tatsächlich dieses mehr oder weniger überschätzte Thema mTOR-Aktivität. Also letzten Endes ist es natürlich
jetzt
so.
Jetzt wird es wieder mTOR.
Letzten Endes ist es natürlich so, wenn du Muskulatur erhalten möchtest, wenn du irgendwie Muskeln aufbauen möchtest, brauchst du ja quasi eine leicht anabole, also sprich aufbauende Stoffwechselsituation. Wenn du jetzt entsprechend dein Training so gestaltest, dass das Muskelwachstum angeregt wird und wenn du dann womöglich auch noch dem Körper Baustoffe zur Verfügung stellst, dass das Ganze funktioniert, ist das natürlich für den klassischen Langlebigkeitsenthusiasten, der sagt, ich möchte frierend und unterernährt und immer ein bisschen hungrig mit zu wenig Sex in der Sauerstoffkammer 180 Jahre alt werden, weil da fühlen sich dann schon die ersten 80 an, als wären es 200. Frankfurt gewesen. Das heißt, wenn du sagst, ich will alles nur auf die Langlebigkeit ausrichten, dann könnte es durchaus passieren.
Dass man vielleicht dass in deinem Trainingsregime nicht ganz 100% on point ist.
Nicht kann so, ich das so 100% mal on point ist. Auf der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin, ich mache 20 bis 30 Minuten Maximalkrafttraining. Also ich mache jetzt auch nicht mehr groß auf Hypertrophie oder sonstiges. Aber ich hatte halt jetzt auch ein paar Jahre, wo ich wirklich nochmal nach der, ja,
Nach dem
Zusammenbruch sozusagen, also nach meinem Wechsel vom Ausdauersport zum Kraftsport und nach dem Burnout gesagt habe, okay, ich lege da jetzt nochmal ein bisschen was drauf, weil ich würde echt gerne vermeiden, dass ich mich nochmal so schwach und krank fühle wie seinerzeit. Das heißt, wie gesagt, ich bin ja ein Weg-von-Athlet und dementsprechend war es mir einfach wichtig, da ein bisschen was drauf zu packen, aber ich werde jetzt auch nicht mehr. Ich habe das große Glück, die T-Shirts von vor 5 Jahren sind die T-Shirts von heute und nicht, weil ich mich noch reinpresse, sondern...
Aber hast du das Gefühl, wenn man älter wird jetzt bei dir, dass es dir schwerfällt, dieses Niveau zu halten, musst du mehr machen als früher, weil das hört man ja sehr oft. Ne? Man hat das Gefühl, dann je älter man wird, desto mehr muss man eigentlich hineinbuttern, um den Status quo irgendwie zu konservieren. Also oder erlebst du das nicht?
Noch dreimal auf Holz geklopft, ist das alles relativ konstant. Ich habe natürlich wieder um den Vorteil berufsbedingt, greife ich jetzt auch auf eine Vielzahl von Sachen zurück, die meisten Menschen entweder nicht wissen oder nicht haben. Das heißt, wenn ich irgendwie in der Trainingsvorbereitung bereits in der Kälte war und damit einfach entsprechend die enzymatischen Prozesse angeregt habe, wenn ich noch ein bisschen mit Licht gearbeitet habe, dann kommt halt, auch wenn ich jetzt vielleicht weniger bewege als früher, immer noch der gleiche Reiz an. Und das sind natürlich die Geschichten, die es mir dann auch helfen, dass ich, ohne dass ich Gelenke überstrapaziere oder irgendwie den ganzen Tag barfuß durch die Gegend laufen muss, weil meine Sehnen entzündet sind, was ich in meiner Marathonzeit durchaus mal kannte, das passiert mir alles nicht mehr. Das heißt, der Aufwand ist relativ begrenzt und ich halte das auch durchaus für Copy und Paste umsetzbar. Nur wenn du halt sagst, ich will ein bisschen weniger. Ich würde immer dieses Thema Maximalkraft
in den Vordergrund stellen. Das ist wichtig, ne? Sarkopenie, das ist für mich auch ein oft gesungenes Lied, ja. Aber klar, hier auch, genau wie bei der Ernährung, wir brauchen hier individuelle Ansätze, völlig klar. Nein, nur heute sind wir besonders neugierig, was macht denn Deutschlands bekanntester Biohacker selbst? Also das ist natürlich ein bisschen auch eine Neugierde heute
selbst
hier.
Selbst ist tatsächlich so, ich habe aktuell noch eine Zusammenarbeit mit so einer Trainingsplattform, also Vitruvian heißt das Ding, das ist quasi ein so was Ähnliches wie ein Stepper mit Elektromotoren drin, wo du quasi alles, was mit Druckbewegungen, also vom Boden weg ausübst, gegen künstliche Intelligenz ausführen kannst.
Also Arbeit quasi, wenn du trittst dagegen, oder?
Genau, das heißt, du hast zwei Handeln und zwei Handgriffe und kannst quasi Bank drücken oder sowas, immer gegen die künstliche
simuliert
Existenz.
Die Gewichtssituation abgestimmt
auf deine Kraft. Und es simuliert nicht nur die aktuelle Situation, sondern es hilft dir dann quasi auch noch, dass bei jeder Wiederholung entweder mehr oder weniger Gewicht aufgelegt wird. Das heißt, du kannst in einem Satz mit 12 bis 14 Wiederholungen kannst du eine Erschöpfung erreichen, die du sonst eigentlich nicht hinbekommst. Das heißt, der Reiz reicht wirklich, damit was passiert. Ist aber auch nicht so, dass du danach tagelang mit zu hohen Entzündungsmarkern und völlig zerstört durch die Gegend fällst oder am Nachmittag geistig nicht mehr in der Lage bist, irgendwas zu bewegen, weil dich das Training eigentlich von innen aussaugt.
Also individuell stimmt das Gerät ab. Das ist quasi der kleine Biohacker, den man dann immer dann zu Hause neben sich sitzen hat, wenn man sich dich nicht leisten kann oder will, gell?
Ja, man kann auch über mich den kleinen Biohacker kaufen, dann haben wir alle Freude dabei. Also es ist immer alles relativ.
Wir sind jetzt schon bei ein bisschen die Hilfsmittelchen. Hier haben wir gerade ein Gerät gehört, aber was mich noch interessiert, gibt es Supplements, die deiner Meinung nach besonders effektiv für die Performanceverbesserung sind? Auch wieder hier vielleicht eben was auch in die Langlebigkeit hineingeht und vielleicht eine Mischkalkulation möglich macht, Performance mit Healthspan. Ja.
Also auf der einen Seite ist es definitiv so, dass, mein Gott, wir hatten es jetzt schon zweimal erwähnt, ich habe meinen 50. hinter mir. Natürlich
haben wir schon gesagt?
Natürlich ist das Thema Energieniveau ein sehr, sehr wesentliches. Das heißt, ich schaue, dass ich mehr oder minder jeden Tag irgendwas rund um das Thema NAD Plus auf die Kette bekomme. Egal, ob es jetzt tatsächlich NAD Plus als Injektion oder als Infusion ist oder ob es eben die Vorstufen sind. Und gerade das NMN finde ich nach wie vor unglaublich spannend und es hilft mir nicht nur, was Energie angeht, sondern auch ein bisschen mit der ADHS, was tatsächlich auch sehr lustig ist, dass du die Anzahl an Schmetterlingen und Einhörnern und Lamas und Alpakas, ja, die da rumspringen, ja, echt ja, unter Kontrolle kriegst. Das finde ich
extrem. Es hat unglaubliche Nebenwirkungen, die positiv sind. Ich habe zum Beispiel auch wieder gesehen, auch der Haut, also Hautgesundheit und so weiter, was man überhaupt nicht auf dem Radar hat. Aber es gibt diverse Side-Effekte, sage ich mal, die da auch beachtenswert sind. Eben, was du gerade sagst, auch psychische Sachen, gibt es vieles, was natürlich absolut nicht gut beforscht ist, was man aber immer wieder anekdotenmäßig von den Patienten hören. Ja.
Und im gleichen Zuge ist tatsächlich das Thema Kreatin eins, das ich für massiv unterschätzt halte. Da hatten wir zuerst gedacht, es ist für die Sprinter, dann hatten wir gedacht, nee, es ist für alle Ausdauersportler. Dann hatten wir gesagt, nee, es ist für einen Kraftsportler auch noch. Und jetzt wissen wir halt plötzlich, dass es auch für das Thema Gehirngesundheit eine Riesenrolle spielt, dass wir mehr oder minder auch bei den ganzen Chronik-Fatigue-Leuten massiv weniger Hirnnebel beobachten, wenn man sie einfach auch auf Kreatin draufsetzt. Das heißt, das ist auch eine Supplement-Geschichte, die ich unheimlich gern mag. Und das Dritte ist natürlich so was ganz Langweiliges, wo egal, ob man deinen alten Podcast oder den jetzt hört oder irgendeinen Podcast gehört hat, wenn ich Magnesium sage, höre ich die Schnarchgeräusche auf der anderen Seite der Mikrofone. Aber tatsächlich ist es so, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, das ist eine hochwertige Magnesiumverbindung, idealerweise mit ein paar mehr unterschiedlichen Salzen im gleichen Produkt, weil es auch das Raten, ob ich jetzt auf das Orotat oder was auch immer besser anschlage,
wir haben eine ganze schlägt. Folge zum Magnesium gemacht. So sehr haben wir uns getraut, aber es ist, wie du sagst, jetzt nicht der absolute Hotburner, aber es ist eigentlich extrem wichtig. Daher auch haben wir gesagt, machen wir eine Folge drüber, um da ein bisschen Akzent zu setzen aus Magnesium. Also vielen Dank hier für den Lobgesang. Ich bin auch ein großer Fan.
Also wie gesagt, das ist ein ganz, das ist immer unterschätzt. Alle sagen, boah, wie langweilig, aber es ist gar nicht langweilig.
Na, und sehe genauso.
Genau. Und das Letzte wäre tatsächlich noch was, wo ich sage, da haben wir alle noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ich verbringe extrem viel Zeit damit, unterschiedliche Fischöle bzw. Algenöle zu mischen, weil ich nach wie vor nach einer Fertiglösung suche, die mir EPA zu DHA einem Verhältnis 1:1 zu bieten hat, weil ich da tatsächlich basierend auf den Studien glaube, dass es, egal ob es Entzündungsprozesse im Körper oder auch im Hirn angeht, ein riesiges Benefit wäre, wenn man das automatisch ausbalanciert hätte. Das heißt, ich sitze dann, je nachdem, wenn die neue Batch kommt, mit den neuen Etiketten wieder da und titriere die beiden zusammen in eine dritte Flasche, dass ich dann das Mischverhältnis habe.
Ja, cool. Na, wir haben ja Omega-3 und Fett haben wir schon mal auch aufgearbeitet hier. Ich werde jetzt noch eine Folge machen, weil es gab ja diesen wilden roten Handbrief zum Omega-3, den hast du wahrscheinlich auch gesehen. Da müssen wir auch nochmal groß einhaken, würde ich sagen. Du wirst wahrscheinlich in der Biohacking-Praxis auch mal was dazu bringen, oder? Hast du was geplant?
Ja, sag mal so, letzten Endes, ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Also,
wegen Gesundheits-Recommendations.
Wir sind ja keine Weißkittel, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, es gibt tatsächlich irgendwo hinten, zweite Türe links, immer wieder den einen User, der Sachen macht, die man nicht glauben würde. Also ich habe auch einen eigentlich lieben Freund aus Innsbruck, der irgendwann mal den Professor Spitz kennengelernt hat und dann irgendwie Vitamin D Hochdosis so hochdosiert hat, dass er jetzt mit Mitte 30 Osteoporose hat. Das heißt, irgendwo gibt es immer den einen, der es dann tatsächlich übertreibt. Das heißt, wenn ich sage, mehr hilft mehr, ist es gerade in meiner Zielgruppe mit den ganzen Alpha-Männchen manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, diese Einschränkung, die ist, mein Gott, wir leben in Deutschland, wir haben einen Gesundheitsminister, der Salz bzw. Elektrolyte als die Wurzel alles Bösen identifiziert hat. Was wollen wir da erwarten? Also es ist halt einfach so teilweise.
Naja, es gibt ja viele Studien, die was zeigen. Es gibt dann wieder auch viele, die was das Gegenteil zeigen. Und gerade beim Omega-3 ist ja jetzt die Studienlage durchaus ausbalanciert, sage ich mal. Und wenn so kann man kann wohlwollend sagen, gibt viele Studien, die natürliche Benefits auch zeigen. Also da muss man schon differenziert drauf schauen. Und wenn man selber Wissenschaftler ist, weiß man, die Medaille hat immer zwei Seiten, gell? Also das ist ganz klar.
Also ich glaube irgendwo so, ja, bei 3 Gramm am Tag, wahrscheinlich ist es dann irgendwann ein Punkt. Oder
und wenn man halt vorher krankt, wenn man halt herzvorerkrankt ist. Na, aber wie gesagt, liebe Zuhörer und Zuschauer, wir werden das nochmal aufarbeiten, gesondert hier Omega-3 und wie ist da die Lage. Nur wenn wir den Andreas gar nicht zu sehr jetzt da quälen damit, aber ich würde mich noch für ein bisschen was weniger Kontroverses vielleicht interessieren, trotzdem sau wichtig, was ist mit dem Schlafen los? Ja? Hast du Schlaf Regime auf Lager, die du deinen Kunden empfiehlst? Machst du selber irgendwas Spezielles? Hast du Techniken? Ich glaube, du hast auch diverse Schlaftracker im Einsatz, gell? Also jo. Magst du da kurz was sagen dazu?
Ja, mei, wie viel Zeit haben wir? 3 Episoden oder 4? Also letztendlich
also schlafen, ist es können wir eine ganze Episode machen.
Ist das Thema Schlaf natürlich never ending. Also wo fangen wir an? Punkt 1 ist Schlaftracker oder Wearables. Ja, ich habe diesen Ultra-Human-Ring oder beziehungsweise auch den Aura-Ring. Mhm. Das sind wahrscheinlich die beiden am stabilsten und mehr oder minder gleichmäßig, gleich auch auslesenden Schlaf-Variables, die es momentan gibt. Ich mag die beide sehr, sehr gern. Die Resultate sind ähnlich. Ich habe den einen, weil ich seit 8 Jahren bei Aura bin und den anderen, weil ich damit mit meinen Klienten arbeite und entsprechend auch schauen muss, wie die so funktionieren. Die Ergebnisse sind gleich. Ich glaube nicht, dass jeder einen Schlaftracker braucht. Ich glaube, das, was jeder mal machen darf, ist sich irgendwie ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und das neben das Bett legen und dann mal 2 Wochen irgendwie so ein Smiley oder eben auch nicht Smiley zu malen, wenn er in der Früh aufwacht, einfach mal um festzustellen, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich in der Früh meine Glubscher öffne. Wenn das 2 Wochen lang ein Zitronengesicht ist, sage ich mal, dann könnte es durchaus sein, dass man sagt, das Thema Schlaf ist ein gröberes, da muss ich genauer hinschauen und dann kann im Kontext von Schlafbeobachtungs- und Variables sehr sinnvoll sein. Wenn man grundsätzlich den Eindruck hat, man wacht sowieso jeden Tag auf und will die Welt knutschen, dann ist wahrscheinlich Schlaf nicht die größte Baustelle. Wenn es die größte Baustelle ist, dann öffnet sich natürlich auch wieder eine wilde Bandbreite an Fragen. Das eine ist, wie viel von dem, was ich falsch mache, ist mir eh bewusst. Also wenn du jetzt irgendwie
Wenn du jetzt Schichtarbeiter bist
oder irgendwie Banker und an einer anderen Börse notiert, viel handelst oder sowas und du weißt, ich schieße mir meine innere Uhr sowieso gegen die Wand, weil es einfach zu meinem Job dazu gehört, sind andere Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten fairerweise auch gegeben, als wenn du sagst, nee, eigentlich könnte ich alles richtig machen, aber ich schaue halt dann von 22.30 Uhr noch bis 2 Netflix und am nächsten Tag muss ich eh nicht raus. Also viel ist einfach auch Lebensstil bedingend, wobei ich glaube tatsächlich letzten Endes können wir das Thema Schlaf sehr einfach mit einer liebevollen Umarmung der Lichtgesundheit unter Kontrolle bekommen. Das heißt, wenn du es schaffst, in der Früh 20 Minuten echte Helligkeit von der Sonne zu bekommen, egal ob es draußen trüb oder weniger trüb ist oder von mir aus alternativer Photobiomodulation zu machen, die innere Uhr zurückzustellen, dann weißt du irgendwie 12, 14 Stunden nach dem ersten Helligkeitskontakt fängt der Körper wieder an, Melatonin zu produzieren. Wenn du jetzt nicht mit Blaulicht, wenn du jetzt nicht mit zu viel Cortisol oder zu viel Dopamin oder sonst irgendwelchen Hormonen, die man halt von unseren Devices heutzutage so abbekommt, das Ganze abschießt und dementsprechend Helligkeit in der Früh, viel Bewegung, am Abend irgendwie klare Routinen. Wenn man Alkohol trinken möchte, lieber einen Sundowner trinken als einen Betthupferl zu sich nehmen, damit die Entgiftung ein bisschen läuft. Nahrungsaufnahme ein bisschen nach vorne ziehen. Es sind normalerweise relativ banale Sachen, die mindestens 80% des Schlaferfolges ausmachen. Aber letzten Endes muss man halt auch fairerweise sagen, die meisten von uns sind momentan irgendwie gestresster, gefühlt gestresster, als es früher waren. Die Welt ist vielleicht auch gerade ein bisschen im Umbruch und wenn man jetzt irgendwie abends sich zu viele Gedanken macht, dann kann das natürlich, auch wenn man sonst alles richtig gemacht hat, dem Schlaf im Weg stehen.
Melatonin, ja, nein? Individuell.
Kommt ein bisschen aufs Alter und die Situation an. Also ich habe ich erzähle es immer wieder gerne, meinen Jagdschein gemacht und durfte mich da tatsächlich auch also nochmal...
Drew ist auch Jagdhund?
Ja, selbstverständlich. Was da sehr faszinierend ist, ist ja die Auswirkung von der Testosteronproduktion auf die Geweihentwicklung und im Endeffekt auch die Tageslänge.
Die Waffenlänge, habe ich gedacht, auf die Testosteronproduktion vielleicht.
Ja,
dass da irgendein Zusammenhang gibt.
Nee, das, worauf ich hinaus möchte, ist, es sind nicht nur die Gonaden vom sibirischen Zwerghamster, die schrumpfen, wenn das Melatonin im Körper nach oben geht, sondern es ist tatsächlich auch bei unseren ganzen Säugetieren in irgendeiner Weise festzustellen, dass die Sexualhormone und das Melatonin quasi gegeneinander
arbeiten.
Und dementsprechend spielen, ist halt, wenn du jetzt irgendwie 80 bist und Schlafprobleme hast und sagst, eh alles soweit mellow und keine Ahnung was. Und du hast die Wahl zwischen einer echten Schlaftablette mit deutlich mehr Nebenwirkungen und einem Melatonin, GAUFA Melatonin. Wenn du Entzündungsprozesse im Körper hast, die gerade extrem nach oben fahren, Melatonin ist das stärkste Antioxidant, was wir kennen. Bitte GAUFA Melatonin und dann auch gerne in wilden Dosen. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie gesund und Anfang 30 bist und eigentlich das Leben soweit in Ordnung ist und du noch ein bisschen was vorhast, wäre vielleicht zumindest dieses überdosierte Melatonin, was viele einfach wählen, weil sie nicht die 0,0 Mengen, sondern eher die 10 oder 15 Milligramm am Tag zu sich nehmen. Das wird irgendwann suppressiv sein und dementsprechend nutze ich sowas halt eigentlich nur, wenn ich mit Jetlag zu kämpfen habe. Oder
da ist er wirklich.
Da ist fantastisch. Also
fantastisch, muss man wirklich sagen. Also gibt es ja eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ja.
Die Dauereinnahme und das Alter könnten so ein bisschen
Punkt, ja.
Faktoren sein, die man anschauen muss. Aber grundsätzlich bin ich schon Team Melatonin.
Ja, das ist wirklich Schönes zusammengefasst, Andreas. Kann man genauso unterschreiben aus meiner Sicht. Du hast die Schlaftracker kurz erwähnt, dieses Schlaftracker. Also ich sage mal, wenn es um Longevity-Devices geht, denkt man gerne mal als erstes an die Schlaftracker. Das heißt, diese Aura Rings und so weiter, das fällt einem schneller mal ein. Aber gibt es noch andere spannende Devices, die man vielleicht, also Wearables meine ich jetzt, also keine Maschinen, sondern Wearables, die du vielleicht kurz highlighten möchtest,
was tatsächlich spannend ist, was aber halt auch immer aufgrund Angebot und Nachfrage ein bisschen schwierig konnotiert ist, ist definitiv das Thema mit dem CGM, also sprich mit diesen Blutzuckermonitoren. Mhm. Das ist definitiv spannend, nicht als Dauerlösung. Also ich glaube nicht, dass wir jeden Tag unseres Lebens mit einem Blutzuckermonitor im Arm rumlaufen müssen, wenn wir keine Diabetiker sind. Ich glaube aber, dass wenn es darum geht...
Ich habe aber schon gesehen halt bei dir.
Ja,
versteckt sie unterm Sakko gut, aber ich habe ihn schon gesehen.
Teilweise trage ich die natürlich auch, weil ich auf Bühnen stehe und irgendwas vorzeigen muss. Also ich kenne grundsätzlich meine Blutzuckerreaktion, aber die kennenzulernen ist eine wahnsinnig wertvolle Geschichte. Einfach zu sagen, okay.
Als Kurfaust kann man sagen. Also
für die meisten ist es fürchterlich enttäuschend, wenn ich sage, und die wehren sich dann auch und dann machen sie es und dann stellen sie fest, also die meisten von uns essen nicht so fancy, wie sie glauben. Das heißt, wenn du 2 Wochen lang ein Ernährungstagebuch führst, hast du eigentlich fast alles erschlagen, was du normalerweise zu dir nimmst, weil selbst wenn du in der Zeit 2x essen warst, bestellst du im Restaurant eigentlich auch meistens die gleichen Sachen und zu Hause kochst du sehr häufig oder kocht man in einer Familie doch auch meistens dieselben Sachen. Das heißt, nach 2 Wochen haben die meisten eigentlich 80-85% von dem, was sie ständig essen, drinnen, irgendwie kennengelernt. Wenn ich jetzt feststelle, da sind 2, 3 Nahrungsmittel dabei, von denen ich gemeinhin ausgehen würde, die sind relativ modular vom Blutzucker, aber sie lösen jetzt bei mir individuell leider einen Bürgerkrieg aus, dann könnte es eine ganz gute Idee sein, zu schauen, wie kann ich die umbauen. Mhm. Und dafür empfehle ich eben meinen Kunden den Blutzuckermonitor für 2 Wochen. Da macht mein Ernährungstagebuch dabei, schaut, wie reagiere ich auf die Speisen, die ich gemeinhin zu mir nehme. Und wenn man dann feststellt, okay, da haben wir ein kleines Desaster, da haben wir vielleicht nochmal ein kleines Desaster und da haben wir ein großes, dann baut man halt in diesen Lieblingsmahlzeiten irgendeine Ingredienz so um, dass die halt etwas moderater funktionieren. Und wenn man es dann schafft, einen halbwegs stabilen Blutzucker durch den Tag zu tragen, dann ist das Leben eh gut. Also das heißt, sowas als Dauerlösung habe ich den Sinn noch nicht verstanden. Ja. Sowas als Messen. Also ich teste, schreibe auf, was ich habe, baue ein bisschen um, messe dann nochmal, ob es nach den Umbaumaßnahmen besser funktioniert hat, ist super. Und das sind dann halt 2 Sensoren und nicht, keine Ahnung, alle 2 Wochen 2.
Verstehe, da finde ich es auch gut, wie du es empfiehlst. Gibt es noch irgendwas? Also ich meine, es gibt ja auch jetzt schon Wristbands mit Blutdruckmesser. Was heißt von sowas? Ist relativ anfällig, glaube ich, noch? Oder ist das schon, also das, kann man das schon solide
Ich habe das Produkt umsetzen? Gekauft und ich habe es nicht geschenkt bekommen. Das heißt, ich darf es mit Namen nennen. Also ich glaube, Aktia hat ein Riesenproblem.
Mit Konsistenz oder?
Also Punkt 1,
die meisten
Kardiologen, mit denen ich so rede, sagen, du, es langt doch eigentlich, wenn du irgendwie 3-mal in der Woche einen Morgenblutdruck genommen hast und man sich das anschaut, dann weiß doch eh was los ist, nimm noch einmal einen Abendblutdruck dazu, dann ist alles fein. Beim Aktier ist es halt so, von 10 Messvorgängen klappen 9 nicht. Das heißt, du kommst wahrscheinlich, wenn du es die ganze Woche trägst, auch auf 4 Messwerte. Also langt es noch, aber der Aufwand ist ein bisschen hoch.
Sind wir einfach noch nicht so weit.
Letzten Endes ist es halt auch so, ist das jetzt wirklich ein Wert, wegen dem ich mich dann auch noch verrückt machen muss?
Ja.
Ist das dann nochmal ein Parameter? Also ich weiß es nicht, man kann die mit anderen Armbändern versehen, dann schauen sie sogar ganz schick aus. Also das war jetzt, die Optik war jetzt gar nicht so das Problem. Aber letzten Endes kalibrierst du dir einen Wolf und
man muss schon immer überlegen, was man sich für Fass aufmacht bei solchen Selbsttests. Also jetzt, ob es ein Wearable ist oder irgendwelche anderen Assessments. Ich glaube, es gibt ein sehr erfolgreiches Startup jetzt mit Mikrobiomanalyse. Das ist halt auch die Frage, was ist, wenn dann was rauskommt, was nicht passt, was löst es dann für einen Wirbel aus, was du gerade ansprichst, gell?
Ja,
also diese False Positives, False Positiven, das ist natürlich dann schon auch, das kann gerade ein Blutdruckmesser jetzt zum Beispiel oder eben auch andere Tests oder Selbstassessments, kann da eine riesen Lawine an Nachbetreuung auslösen. Belastet das Sozialsystem natürlich, das kann man jetzt sagen, gut, ist mir egal, aber ich sag mal, also das hat auch psychisch Relevanz, oder? Wenn man dann das Gefühl hat, man ist krank, man hat aber eigentlich gar nichts, auch schlecht.
Also, sagen wir mal so, ich glaube, beim Darmbiom bin ich noch relativ entspannt, mein Gott, was macht er, dann nimmt er irgendwelche Probiotika, um das Ganze zu verändern, irgendwann nimmt er sie nicht mehr, dann
Empfiehlst du was Proteomisches für deine Leute, für deine Patienten?
Ich muss tatsächlich sagen, ich source das inzwischen tatsächlich an Allergosan aus. Ich habe irgendwie bei mir im Podcast zweimal die Expertin oder wie man es nennen möchte, die ich auch privat kenne, da gehabt und habe da irgendwann gesagt, okay, ich mache da jetzt eigentlich gar nichts mehr. Das ist eine komplett neue Baustelle, die ist mir so zu kompliziert. Ich meine, klar, ein bisschen was mit Ballaststoffen machen, ein bisschen was mit fermentierten Lebensmitteln machen, wenn du keine Histaminintoleranz hast. Es gibt so eine Handvoll von Sachen, die kann man dann normalerweise in den Behandlungsplan reinpacken. Aber da ist es halt tatsächlich so, ich glaube, unsere
unsupervidiertes Selbstassessment und Selbsttherapie in dem Bereich, wie siehst du das? Schwierig, oder?
Beim Darm bin ich relativ entspannt. Das, was mir Sorgen macht, ist tatsächlich teilweise mit den Genanalysen beziehungsweise mit der Qualität von Genanalysen beziehungsweise mit der Nichtqualität von Genanalysen und dann nicht von jemandem betreut werden, der es verstanden hat oder noch viel schlimmer, von jemandem betreut werden, der es falsch verstanden hat. Ich glaube, in dem Bereich muss man ein bisschen aufpassen, weil teilweise ist es halt so, du weißt ja selber, wenn du auf so eine, eine Genanalyse wird in eine Common-Datenbank hochgeladen und dann gibt es halt zu unterschiedlichen SNPs unterschiedliche Aussagen, die dann aber normalerweise irgendwie noch gewichtet oder sonst was werden müssten. Und teilweise sucht sich halt dann der Algorithmus nur die Schlechtwetterwerte aus und dann stehen die Leute vor dir und sagen, oh, schau mal,
was und du hast eine Risikosituation skizziert, die ja eben eine Risikosituation eventuell sein möge, aber wer sagt denn, dass das dann schlagend wird? Aber die Leute sind natürlich hoch nervös nachher.
Und wie gesagt, letzten Endes ist es ja gut zu wissen, wo die Veranlagung liegt, aber es muss halt die wirkliche Veranlagung sein. Es geht noch nicht mal darum zu sagen, deine Gene laden die Pistole, aber letzten Endes ist es der Lebensstil, der den Abzug zieht, sondern es laden ja verschiedene Gene die Pistole. Das heißt, es geht noch nicht mal bloß um den Lebensstil. Du bist nicht nur selbstverantwortlich, sondern teilweise sind halt einfach auch die Maschinen noch nicht ganz da, wo sie sein sollten. Deswegen rate ich da halt immer dazu, sowas wirklich mit Leuten zusammenzumachen, die es können und jetzt nicht irgendwie 23andMe-Test kaufen und dann irgendwie in die billigste Datenbank reinladen und dann irgendwie sagen, mein Leben ist zu Ende.
Ich habe nur noch 5 Tage auf der Uhr. Es ist quasi vorbei. Noch sozusagen hier abschließend zum Thema Selbsttests, Devices, also auch Großgeräte. Ich glaube, es gibt kaum wen, der einen besseren Überblick hat über die Marktsituation als du. Wie gesagt, da gibt es unzählige Dinge, mittlerweile unzählige Anbieter. Was ist denn das verrückteste Gadget, was dir jemals untergekommen ist oder was du getestet hast? Gibt es irgendwas, was du rausgreifen könntest? Würde mich wirklich ins Persönliche interessieren.
Ich habe es nicht selber ausprobiert. Das macht das Ganze schwierig. Es gibt tatsächlich eine deutsche Firma aus Bad irgendwas, Dürnhaar, glaube ich, heißen die. Also irgendwie, die schießen irgendwie mit grünem Plasma oder sowas durch die Gegend. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Das Ding gibt es einmal in London und einmal in Dubai und scheinbar auch bei der Firma der Tim Gray, der Veranstalter vom Health Optimization Summit, ist ja, wenn er normalerweise in Deutschland ist, irgendwie bei mir im Gästezimmer beheimatet. Und er hatte da eben mal ganz wild davon erzählt. Schlimmerweise kann ich mich noch nicht mal erinnern, wie das Ding tatsächlich heißt. Aber teilweise, wenn das funktionieren würde, wäre es echt wild. Sonst sind eigentlich die Technologien gemeinhin schon irgendwie davon abgeleitet, was wir auch irgendwie in der Natur finden würden. Also was echt spannend ist, ist halt das ganze Thema Neurofeedback-Training, ist das ganze Thema Hirnvermessung, weil da muss man jetzt fairerweise sagen, die Technologie wird besser. Da kommt man jetzt tatsächlich mal an einen Punkt, wo man sagt, ich kann deine Meditation quantifizieren, ich kann deine Entspannung oder deine eben auch Aufregung quantifizieren und kann dir da helfen, selber Lösungen zu entwickeln. Das ist genial. Alles, was rund um Kälte, Wärme, Licht, Sauerstoff, Atmung arbeitet, hat ja auch irgendwie was mit der Entstehung des Lebens oder dessen Ende zu tun. Das ist eigentlich ganz logisch. Aber also das ist...
Also Kälte, Wärme ist ja was ich bei dir im Instagram immer sehe. Du bist ja der größte Cold Plunger aller Zeiten, glaube ich, gell? Bist jeden Tag im Eisbad und auch sehr gerne in der Sauna unterwegs. Also das ist aus deiner Erfahrung auch, deiner persönlichen Erfahrung ist, das ist eine absolute Basis, oder, des Biohackings, wenn es da um physikalische Interventionen geht.
Ich behaupte der menschlichen Existenz, nicht nur des Biohackings, also die Wirkung von Kälte aufs Gehirn, die Wirkung von Kälte auf den ganzen Körper ist inzwischen relativ gut durcherforscht, nicht zuletzt durch die ganzen Geschichten rund um Wim Hof. Das wissen wir jetzt eigentlich, das funktioniert. Pfarrer Kneipp hat es vor 200 Jahren auch schon mal erzählt und irgendwann haben sie es angenommen. Das heißt, das ist eh safe, die ganze Arbeit, die Rhonda Patrick dankensweise rund um die Hitze gemacht hat, führt inzwischen auch zu 3 Quadratmetern Papieren, die auch relativ vernünftig ausschauen. Und was die Finnen da alles geforscht haben, ist gut. Klar, brauchst du für eine entsprechende Hitze auch eine entsprechende Hitze. Also nicht jede Infrarotkabine erledigt das, was die Sauna kann. Aber
finnische Sauna mit 100 Grad, wie gesagt, ich glaube, es gibt keine, sage ich immer zu meinen Patienten, es gibt kein Arzneimittel, was die Herz-Kreislauf-Risiken so senkt, wie zweimal Sauna gehen in der Woche. Also das ist schon wahnsinnig, was man da physikalisch am Organismus, was man da drehen kann. Ne?
Und jetzt hat man den Verdacht, dass in Finnland, wo diese Longevity-Studie läuft, durchaus noch das eine oder andere alkoholische Kaltgetränk zwischen den Saunagängen konsumiert wird. Und nicht desto trotz werden die Hunde älter und älter, wenn sie 2 bis 3 Mal in der Woche in die Sauna gehen. Also da ist einfach Musik.
Da ist Musik drin, da hast du völlig recht. Aber Stichwort verrückte Gadgets, jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe es auch nicht probiert, aber ich habe mal mit dem Solman, mit dem Arzt vom Dings gegessen, wie heißt der schon, der große Blueprint-Meister des Longevity, der Longevity-Interventionen, Brian Johnsons Arzt, und der hat mir ganz begeistert erzählt von dem Erektionsmessgerät, was dann bestimmt, wie jung du noch bist vergleichsweise, weil du dann im Schlaf die Erektionen zählen kannst. Also das ist dir auch noch nicht untergekommen bisher, oder?
Nein, ist es nicht.
Schlaf-Erektions-Counter.
Jetzt muss man fairerweise sagen, es passiert mir schon in meiner Praxis, dass ich irgendwie gerade wenn ich mit mittelalten oder nicht mehr ganz jungen Menschen zu tun habe, schon Männern ab und zu mal die Frage kommt, ist da in der Früh noch irgendwas zu spüren oder ist es nicht? Weil wenn es darum geht, die Hormongesundheit ohne irgendwie blutig messen zu wollen, zu evaluieren, dann wäre es schon ganz schön, wenn man sich daran erinnern könnte, dass man irgendwann mal in der Früh noch aufgewacht ist und den Eindruck hatte, da bewegt sich noch was. Also grundsätzlich die Bedeutung von einem Zeigerausschlag in der Früh mag durchaus gegeben sein, ob man jetzt sich irgendwie, also wobei man jetzt immer auch fairerweise sagen muss, ich glaube, Brian Johnson wird komplett in die falsche Ecke gestellt. Ich glaube, das ist ein hochintelligenter, liebenswerter Mensch, der ganz viel privates Leiden hinter sich hat und einfach da jetzt eine Mission hat. Und ich glaube, letzten Endes macht er sie auch ganz gut. Zwischenzeitlich.
Ich finde, er macht es sehr gut, weil er natürlich die Themen popularisiert und dann einfach Diskussionen entstehen. Und das ist aus meiner Sicht der größte Wert seiner Tätigkeit.
Er hat jetzt auch die PR-Frau gewechselt, glaube ich, weil die ersten eineinhalb Jahre hatte. hast du den Eindruck, der arme Kerl, was ist denn bei dem schiefgelaufen? Ja, inzwischen wird er ein bisschen anders positioniert. Mhm. Das hat er auch Produkte zu verkaufen, ja. Deswegen wird er nochmal anders positioniert. Also ist ja alles gut. Mhm. Aber nein, würde ich nicht machen. Und nein, ich würde mir jetzt auch nicht das Gesicht mit einem Laser in der Intensität verbrennen lassen, wie er es in dem letzten Jahr getan hat, ohne sicher zu wissen, was das Narbengewebe in 4 oder 5 Jahren anstellt, wenn es irgendwann mal an die Oberfläche gerät. Also menschliches Versuchskaninchen finde ich großartig. Aussourcen der Gesundheits- oder Lebensstilentscheidungen an Wissenschaftler finde ich grundsätzlich mal spannend, solange die Wissenschaftler noch menschlich sind. Wenn er jetzt im nächsten Schritt sagt, er diskutiert jetzt seine Gesundheitsentscheidungen mit einer AI, dann glaube ich, ist der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bin ich raus. Aber so ist es tatsächlich einfach als Experiment spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es vorher schon mal mit dem Frieren und so weiter und so fort. Ich persönlich steige, glaube ich, bei dem Satz, ich würde niemals mein Schlafzimmer mit einem Partner oder einer Partnerin teilen, weil das meine Schlafwerte gefährden würde, mit dem er da früher mal um die Häuser gezogen ist. Ja. Da steige ich dann irgendwie aus.
Also da wird es schwierig. Nein, wie gesagt, aus meiner Sicht Popularisierung der Thematik extrem wertvoll. Öffentliche Diskussion anregen, sehr wertvoll. Teilweise die Maßnahmen ein bisschen over the top, aber das ist halt bei manchen Pioneers gerne so, die sind halt ein bisschen, die sind ein bisschen drüber, machen wir. Gell? Und gerade in Kalifornien, ja, auch irgendwie passt da ein bisschen besser hin.
das ist alles gut. Der eine sagt, ich kau lieber mein Essen, der andere trinkt es lieber. Der eine sagt, ich glaube, dass Spaß mit Menschen wichtig ist. Der andere sagt, nee, es geht nur um meine Blutmarke. Ja. Das darf ja jeder selbst entscheiden. Und das Schöne an diesem Thema Longevity ist ja letzten Endes, wir geben da gerade alle unsere Bewerbungen für unterschiedliche Konzepte ab. Und irgendwann wird es eine Auswertung geben und die dann noch im Auswertungskomitee sitzen, die haben halt gewonnen und die anderen haben halt offensichtlich verloren, weil sie es nicht bis zur Ziellinie geschafft haben, ist ja auch fein.
Aber ich weiß von dir, weil ich dich eben schon lang kenne, dass du ultra individualisiert hier Programme erarbeitest und das ist der Weg und man kann hier nichts Pauschales, das sagen wir ja oft, aber warum sagen wir es so oft, weil es so wichtig ist. Pauschallösungen im Bereich Biohacking und Longevity wird es wahrscheinlich kaum geben, da wird man immer Schiffbruch erleiden. Und wenn man aber keinen Schiffbruch erleiden will, ja, ist hier die mega Überleitung von mir, und man möchte Biohacking angehen und professionell angehen, was würdest du einem Anfänger raten? Wie soll er sich einmal wirklich die ersten Schritte, wie soll er die setzen im Bereich Biohacking?
Ob das jetzt wirklich Biohacking ist, weiß ich nicht genau. Ich würde tatsächlich mit diesem Schlaftagebuch anfangen, was ich vorhin mal gesagt habe, weil das Brian Johnson Zitat, ohne eine gute Nacht ist der nächste Tag sowieso beschissen. Das, glaube ich, können wir alle für uns akzeptieren. Mhm. Das heißt, das ist ganz wesentlich. Ich würde einfach mal schauen, wie viel Alltagsbewegung bekomme ich in den Tag rein, ohne dass ich mich in irgendeiner Weise stressen muss. Kann ich irgendwie das Auto ein bisschen weiter wegstehen lassen, ab und zu vielleicht mal die letzte U-Bahn-Station zu Fuß gehen. Mhm. Ich würde tatsächlich versuchen, die Kontrolle über meinen Teller wieder zu gewinnen und möglichst wenig fertig Nahrung, wenn es denn solche sein sollte, zu mir zu nehmen. Das ist ganz wesentlich. In irgendeiner Weise Dinge identifizieren, die einem Spaß machen, ein bisschen mit Freunden, mit Familie und so weiter und so fort. Schauen, nehm richtig mir dafür Zeit ein und wenn du sehr gestresst bist, auch einfach mal wirklich im Terminkalender genauso eintragen wie die ganzen Business-Meetings. Also das ist alles total niederschwellig. Und dann, wenn man sagt, okay, nee, ich meine es ein bisschen ernsthafter, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich sagen, mal einen vernünftigen Arzt aufsuchen, der mit einem entsprechenden Labor, wie beispielsweise Biovis oder sowas, zusammenarbeitet und einfach mal sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mal eine Momentaufnahme von meinem Hormonsystem, von meinem Vitaminstatus, meiner Entzündungswerte und das zusammen mit dem, wie man sich gerade selber fühlt, mal einschätzen und dann sagen, okay, ich habe Baustellen und die gehe ich jetzt an, aber das ist dann vielleicht auch schon irgendwie in Verbindung mit viel Podcast hören wie bei deinem oder ein Buch lesen.
Oder bei deinem vielleicht.
Oder bei meinem. Oder ein Buch lesen wie bei deinem oder bei meinem. Ja. Oder whatever.
Wir schreiben auch Bücher.
Sowas kommt vor.
Andreas, wir kommen langsam hier zum Ende. Ich möchte abschließend dir noch eine Frage stellen, auch aus persönlichem Interesse. Mich hat das selber auch einmal wer gefragt. Ja? Und jetzt gebe ich sozusagen diese Frage weiter auch an dich. Erfolgsgeschichten. Ich weiß, wir dürfen natürlich nie Namen nennen, das ist alles Schweigepflicht, das ist völlig klar. Aber gibt es denn Leute, die du vielleicht in Erinnerung behalten hast? Ich weiß, wir haben lustige Patienten ich sage jetzt einmal, der Prominenz, wir haben natürlich hier Sportler, wir haben natürlich Adel, wir haben alles dabei. Ja. Aber gibt es wen, der dir vielleicht in besonderer Erinnerung geblieben ist, weil durch das Biohacking und auch durch diese gemeinsame Arbeit mit dir ja, das Leben sich einfach besonders positiv verändert hat?
Ja, sagen wir mal so, es ist teilweise ist es so wenig, was man machen musste, und es ist so viel, was dabei rausgekommen ist. Also nie vergessen, werde ich einen Klienten, der mit massiven Problemen mit Long-Covid angekommen ist, einfach nur dreimal in die Sauerstoffkammer gehen musste. Und beim ersten Mal kam er mit dem Taxi, beim zweiten Mal kam er zu Fuß, beim dritten Mal kam er mit dem Fahrrad und beim vierten Mal hat er gemeint, es geht ihm super. Also teilweise ist es wirklich nichts, was es braucht, nur zufälligerweise die richtige Technologie.
Und aber relevant, ja.
Sonst bleiben eigentlich bei mir die kleben, die so an dem Thema kleben gewesen sind, dass sie jetzt Jahre, nachdem sie eigentlich nichts mehr von mir brauchen, immer noch zur Supervision kommen oder irgendwie zum Austausch kommen und sich einfach freuen, dass sie quasi in dieses Thema Selbstverantwortung und Gesundheit reingekommen sind. Und das ist auch so ein bisschen, ja, soll ich sagen, die Frage, die ich mir selbst gerade am meisten stelle, ist, müssen wir mehr im Sinne von Ausbildung anbieten, müssen wir mehr Leuten ein System anbieten können, um sich da quasi selber so reinzufuchsen, dass das Leben besser wird und das Wissen dann vielleicht auch teilen zu können, weil letzten Endes, ich glaube, da ist ein Bedarf da.
Es kommen ja alle möglichen Ausbildungsprogramme auch. Ich habe auch gesehen, es kommen Universitäten in den Bereich und andere Institutionen, die hier Longevity, Biohacking, einfach diese Thematiken auch als ausbildungstechnisch aufgreifen. Also ich denke mir, da werden wir viel hören in nächster Zeit. Also nicht immer nur die nächste Longevity-Klinik oder Biohacking-Praxis. Nein, ich glaube, es muss und wird auch hier an der breiten Knowledge Base, also an der Ausbildung einiges kommen. Aber das war doch ein schöner Abschluss mit einer wunderbaren Erfolgsgeschichte oder mehreren eigentlich. Wie gesagt, deines ist ja aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte. Du machst ja in dem Space wirklich seit mehr als 10 Jahren hier Wellen. Und also war mir eine große Freude und natürlich wirklich eine Ehre, dass du hier als erster Gast zu uns gekommen bist. Ich habe immer gesagt, wenn wir mit den Gästen anfangen, der erste muss der Breitfeld sein. Und jetzt war es soweit. Also danke, dass du gekommen bist, Andreas, dass du die True mitgebracht hast, die hier dir beratend zur Seite gestanden hat. War natürlich auch ein besonderes Highlight. Und ja, also vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es war spannend für alle, so wie für mich heute.
Und ich kann versichern, die Freude, die Ehre und die Dankbarkeit, da gewesen sein zu dürfen, es liegt auf meiner Seite. Ich wünsche dir mit dem Projekt wahnsinnig viel Erfolg, euch mit dem Projekt wahnsinnig viel Erfolg. Ja, vielleicht komme ich ja nochmal wieder, wer weiß.
Jederzeit willkommen, gell? Aber sag's nicht so. Selber einladen, gleich vorher anmelden.
Ich klopfe einfach an der Tür, wenn du gerade im Aufzeichnen bist. Ihr Lieben, passt auf euch auf.
Vielen Danke, Andreas. Dank, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, dann bitte diese einsenden unter podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns über alle eure Rückmeldungen und bemühen uns natürlich, diese dann zeitnah zu beantworten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch.